Okay. Ja, wir hatten uns letztes Mal ja nur mit dem ersten Vers zu den Klageliedern befasst, der in dem Midrasch-Klagelieder Rabbah halt unendlich variiert ausgelegt wird. Heute gehen wir ein Stück weiter mit dem gesamten ersten Kapitel und dann auch da unterschiedliche Auslegungen hören. Ich habe auch gerade solche gewählt, ja, die, wo auch irgendwie die Frage kommt, wie benimmt sich Gott hier und wie geht man damit um? Sowohl in Auslegungen mit anderen Bibelversen als auch in einem mehr erzählenden Text, den wir nachher noch haben werden. Ja, der erste Midrasch geht nochmal auf unseren Vers, auf unseren ersten Vers. Beim letzten Mal hatten wir uns mehr konzentriert auf das, wie sitzt sie einsam da? Jetzt kommt der Vers. Teil einer Witwe gleich ist sie geworden. Und es ist wohl dieses Wort gleich, das diesen Midrasch hier inspiriert hat, dass sie vielleicht doch nicht exakt, sondern nur so ähnlich wie eine Witwe ist. Ich denke, diese Überlegung steht im Hintergrund. Eine andere Auslegung. Einer Witwe gleich ist sie worden. Rabbi Chama Barukwa und die Rabbanan. Rabbi Chama Barukwa sagte, wie eine Witwe, die von den Erben ihres Mannes ihren Lebensunterhalt aus dessen Besitz verlangte und damit weiter im Haus ihres Mannes leben kann und nicht die in ihrem Ehevertrag festgesetzte Summe. Das ist das, wo sie dann von ihrem verstorbenen Mann endgültig getrennt wird und auch die Möglichkeit hat, wieder zu heiraten. Also das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die Tora in der rabbinischen Interpretation einer Witwe gibt, dass sie eben, denn es ist nicht, also die Witwe ist nicht automatisch Erbin, der Besitz ihres Mannes Erben sind die Kinder, aber sie kann eben verlangen, dass sie Unterhalt aus dem Besitz ihres Mannes bekommt und bleibt dann auch in dessen Haus wohnen. Oder sie kann verlangen, dass sie ausgezahlt wird. Das ist eben die Summe, die im Ehevertrag in der Ketubah festgesetzt wird. Und damit ist dann eigentlich die Beziehung zu der Familie ihres Mannes zu Ende. Und sie hat auch die Möglichkeit, wieder zu heiraten. Also es ja, hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie weit sie noch mit der Familie des Mannes in Kontakt bleiben möchte. Das ist also hier der Vergleich, der gezogen wird. Die Rabbanan sagten, wie ein König, der über die ehrenwerte Frau zürnte. Und damit ist de facto seine eigene Frau gemeint. Und da taucht im hebräischen Text, wenn es eine ehrenwerte Frau, da wird immer das lateinische Wort Matrona benutzt, wo man auch nochmal merkt, wie stark die Rabbinen dann doch die lateinischen und griechischen Begriffe auch durchaus übernommen. Also wie ein König, der über die ehrenwerte Frau zürnte, ihr einen Scheidebrief schrieb, dastand und ihn ihr entriss. Und das gilt nämlich auch für eine Scheidung, dass eine Scheidung erst gültig ist, wenn der Mann den Scheidebrief geschrieben hat und ihn auch seiner Frau übergeben hat. Also er muss technisch in den Händen der Frau gelandet sein. Solange das nicht geschehen ist, ist die Frau nicht geschieden. Und hier steht eben, dass er ihn entrissen hat und damit ist zumindest ein Zweifel, ob man ihn schon als zugestellt ansehen kann. Jedes Mal, wenn sie einen anderen heiraten wollte, sagte er zu ihr, wo ist dein Scheidebrief? Und ohne Scheidebrief kann sie ja nicht wieder heiraten. Und jedes Mal, wenn sie ihren Lebensunterhalt forderte, sagte er zu ihr, habe ich dich nicht bereits geschieden? Damit hast du keinen Anspruch mehr auf Lebensunterhalt. So sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu Israel jedes Mal, wenn sie Sternendienst tun wollten, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter? Und jedes Mal, wenn sie Wunder für sich erbaten, wie am Anfang, sagte ihnen der Heilige, gepriesen sei er, ich habe euch bereits geschieden, wie geschrieben steht, ich habe sie fortgeschickt und ihr das Trennungsbuch gegeben. Ja, wenn man versucht, sich so ein bisschen in diesen Vergleich reinzuversetzen, wie kommt da Gott eigentlich bei raus, könnte man fragen. Sind da Anmerkungen zu? Frau Fichtbauer? Oder Ihre Hand ist einfach so aus Versehen oben. Okay. Herr Müller.
Wenn sie sich auszahlen lässt, wie hier steht, heißt das, dass sie praktisch ihre Mitgift zurückbekommt? Oder ist das ein anderes Geld, was in der Ketuba, also im Ehevertrag, festgeschrieben wird?
Das ist ein anderes Geld. Das kann an der Mitgift orientiert sein und vielleicht auch einen gewissen Gegenwert geben, aber das ist ein anderes Geld. Und das ist eigentlich auch ja, etwas, was man sich vor der Ehe gut überlegen muss, dass da ein Betrag drinsteht, der wirklich auch Weiterleben finanziell ermöglicht.
Danke.
Ja, ich denke, wenn wir das noch so ein bisschen verschärfen wollen, also die Scheidung ist ja etwas, was nur der Mann aussprechen kann. Die Frau kann nicht von sich aus sagen, ich will mich scheiden lassen. Und es gibt durchaus heute ein ernsthaftes Problem mit Ehemännern, die zwar nicht mehr mit ihrer Frau zusammenleben, die Frau vielleicht auch misshandeln, aber nicht bereit sind, sich von ihr scheiden zu lassen, einfach um sie zu quälen. Sadisten, sowas gibt's. Und da ist die Frage, was macht man, auch für die Rabbinatsgerichte in Israel, wo es keine Zivilehe gibt, sind ja die Rabbinatsgerichte zuständig. Wie kann man so einen Mann dazu bringen, seine Frau freizugeben? Das ist gar nicht so einfach. Theoretisch dürfen die Rabbinatsgerichte sogar diese Männer zu Gefängnis verurteilen. Aber es gibt wirklich Leute, wo die Frauen es nicht schaffen, freizukommen. Das zeigt nochmal, ja, wie viel Macht dem Mann da eigentlich zusteht und wie eben auch das Nichterteilen eines Scheidebriefes etwas sehr Zynisches sein kann. Und ja, wenn hier Gott so dargestellt wird wie ein Ehemann, der einerseits einen Scheidebrief schreibt, aber andererseits ihn nicht ordnungsgemäß zustellt, zeigt das auch auf kein besonders gesundes Verhältnis, würde ich sagen. Einerseits eben zornig zu sein und vielleicht auch Verrat, Ehebruch vorzuwerfen, aber andererseits auch zu sagen, aber ich lasse euch nicht los.
Ich würde mal sagen, schlitzohrig.
Ja, sozusagen wie man es auch macht, es kommt nichts Gutes raus. Es gibt immer eine Antwort zu sagen, es funktioniert so nicht, wie du es gerne hättest. Ja. Also ist ja immer dieses Bild eben, dass die Beziehung zwischen Gott und Israel mit einer Ehe zu vergleichen, das ist ja sehr häufig in der Bibel. Die schöne Variante vielleicht ist das Hohelied, was ja allegorisch auf Israel und Gott gedeutet wird, im Christentum dann übrigens auf Christus bzw. die Kirche. Andererseits die negativen Seiten finden sich bei Hosea sehr stark in den ersten drei Kapiteln, wo eben auch die untreue Frau bestraft wird. Ezechiel kennt das Bild und also von daher gehen die Rabbinen hier eigentlich einen Weg, der auch biblisch schon sehr stark vorbereitet ist und ja, zeigen hier die Konsequenzen auch in gewisser Weise. Ein weiterer Teil von Klagelieder, vom ersten Vers der Klagelieder ist, die Fürstin unter den Gauen zur Frönerin ist sie geworden. Ich habe hier noch die Übersetzung von Buber, die wir letztes Mal hatten. Und dieses Wort Frönerin, oder sie ist zur frohen Zahlenden geworden, könnte man vielleicht auch übersetzen. hat auch die Aufmerksamkeit der Interpreten erregt, warum sozusagen gerade dieses Wort zu wählen. Und da kommen eben einige Interpretationen. Die erste wird sicher Herr Müller freuen, da geht es um die Zahlenwerte. Die Fürstin unter den Gauen. Rabbi Jochanan sagte, da Israel die Bedingungen, die es am Sinai auf sich genommen hat, übertreten hat, ist sie zur Frönerin geworden. Sinai und zur Frönerin, eben auf Hebräisch Lamas. Der Zahlenwert des einen ist wie der Zahlenwert des anderen. Denn also Sinai, man muss immer die Konsonanten bzw. die ausgeschriebenen Vokale mitziehen. Also das S, das Samach 60, das Jud 10, Nun 50, dann kommt nochmal das Jud mit 10, ergibt 130. Und eben die drei Konsonanten aus dem Wort Lamas, das Lamed ist 30, Mem 40 und nochmal das Samach, wie wir es vorhin hatten, 60 kommt auch auf 130. Rabbi Yishmael bar Nachman sagte, da Israel Sternendienst tat, ist sie zur Frönerin geworden. Zur Frönerin Lamas und Zeichen Semmel. Die Buchstaben des einen sind wie die Buchstaben des anderen. Also das SML, Samach Mem Lamed, nur dass sie in einer anderen Reihenfolge kommen. Rabbi Berechia sagte, das Zeichen ist zur Fron geworden. Die Rabbanan sagten, Lamas, und beziehen es jetzt auf ein anderes Verb, Lemassa, zum Schmelzen des Herzens. Aus Furcht. Und dann geht der Midrasch weiter, ein bisschen ähnlich zu dem einen, den wir letztes Mal hatten. Rabbi Ukwa sagte, in der Nacht des 9. Av, also der Tempelzerstörung, betrat unser Vater Abraham das Allerheiligste. Der Heilige, gepriesen sei er, nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm umher, und sprach lang und breit. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Was hat mein Freund in meinem Haus zu suchen? Er sagte zu ihm: Mein Herr, wo sind meine Kinder? Er sagte zu ihm: Sie haben gesündigt, und ich habe sie unter die Nationen in die Verbannung geschickt. Er sagte zu ihm: Waren keine Gerechten unter ihnen? Er sagte zu ihm, und das ist die Fortsetzung von dem Vers von Jeremia, sie hat böse Pläne gemacht. Er sagte zu ihm, du hättest auf die Guten unter ihnen schauen sollen. Er sagte zu ihm, die meisten von ihnen sind böse, wie geschrieben steht, sie hat böse Pläne gemacht, die vielen. Er sagte zu ihm, du hättest auf die Beschneidung an ihrem Fleisch blicken sollen. Er sagte zu ihm, bei deinem Leben, sie haben sie verleugnet, wie es heißt, heiliges Fleisch haben sie von sich genommen. Und nicht nur das, sondern jeder war über den Fall des anderen froh, wie geschrieben steht, denn über dein Böses hast du frohlockt. Und ich denke, hier ist ein Wortspiel, dieses Wort heißt im Hebräischen das Böse, Ra'atechi. Und da kann man eben einmal die Wurzel über das Böse Ra haben. Aber auch den nächsten Reher drin finden. Und es steht geschrieben, wer schadenfroh ist, wird nicht freigesprochen werden. Und warum wird die Rolle der Klagelieder nach dem Alphabet gesprochen? Das heißt, jedes Kapitel der Klagelieder, abgesehen von dem letzten von Kapitel 5, ist so geordnet, dass jeder Vers mit einem Buchstab des Alphabets anfängt. Also es fängt an mit dem Aleph und geht dann weiter bis zum 22. Buchstaben, dem Taf. Eine Methode, die auch später in liturgischer Dichtung sehr häufig benutzt wird. Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemja und die Rabbanan. Rabbi Yehuda sagte, wie geschrieben steht, und ganz Israel hat deine Tora übertreten, die von Aleph bis Taf geschrieben ist. Daher wurde diese Rolle nach dem Alphabet geschrieben, die eine gegen die andere. Rabbi Nechemja sagte, obwohl Jeremia sie in Echa nach dem Alphabet verflucht hat, kam ihm Jesaja zuvor und heilte die Flüche Vers für Vers, bis es komme Tavor, eben mit dem letzten Buchstaben des Alphabets, dem Taf, all ihr Böses vor dich. Eingespielt hier aus Psalm 77,7. Ich denke an mein Saitenspiel bei Nacht, mit meinem Herzen unterhalte ich mich, mein Geist forscht. Die Rabbanan sagten, da sie von Aleph bis Taf sündigten, werden sie getröstet von Aleph bis Taf. So findest du, dass all den schweren Prophezeiungen, die Jeremia über Israel prophezeite, Jesaja die Heilung voranschickte. Jeremia sagte, wie Echa, das eben mit Aleph, es ist kein A, sondern ein Knacklaut, es beginnt, wie sitzt einsam? Jesaja sagte, und du wirst sagen, amart in deinem Herzen, wer hat mir diese geboren? Jeremia sagte, weinen, Bachor, ja weinen wirst du in der Nacht. Jesaja sagte, weinen, Bachor, nicht weinen wirst du, begnadigen, ja begnadigen wird er. Und so geht es weiter, dass dann den Versen aus den Klageliedern jeweils ein Vers von Jesaja zugeordnet wird mit demselben Anfangsbuchstaben, der ein Trostvers ist. Und das spiegelt sich natürlich wieder, dass ja so wie die Prophetenbücher angeordnet sind, wir eben erst Jesaja haben und ja vor allen Dingen der zweite Teil von Jesaja ab Kapitel 40 Trostprophetien hat, von denen man auch heute davon ausgeht, dass sie nicht von dem Jesaja etwa um 700 rum stammen, sondern von einem Propheten, der im babylonischen Exil war, die eben Trost bieten. Und in dem Sinne werden wir dann, wenn wir weiterlesen mit Jeremia, eigentlich chronologisch zurückversetzt wieder in die Zeit vor der Zerstörung und der Zerstörung. Und hier irgendwo zu sagen, das ist kein chronologischer Fehler, sondern bevor wir all die furchtbaren Sachen von Jeremia, einschließlich der Klagelieder, lesen, wollen wir schon die Trostworte von Jesaja hören, um vielleicht auch irgendwo die Zerstörungsprophetien in Proportion setzen zu können. In der jüdischen Liturgie ist es de facto so, dass nach dem 9. Av an den 7 Shabbatot, die dann zwischen dem 9. Av und dem jüdischen Neujahr sind, genau solche Trostlesungen aus Jesaja gelesen werden. Mit denen werden wir uns ja im Winter, im November, auch im Blick auf Weihnachten befassen, wenn die eben in der christlichen Tradition mehr gelesen werden. Ja, also dieser Midrasch hat unterschiedliche Aspekte. Sind dazu Anmerkungen, Nachfragen? Herr Müller.
Ja, ich muss ja unbedingt was zu den Zahlen sagen. Das heißt also, ich verstehe es nicht ganz. Zur Fröneren, Lamas und Semmel, die haben den gleichen Zahlenwert. Also soweit in Ordnung, aber...
Nein, die haben nicht, da geht es nicht um die Zahlen, sondern dass es dieselben Buchstaben sind, dieselben Konsonanten, die nur in anderer Reihenfolge kommen. Was natürlich dann auch automatisch zu denselben Zahlen führt, aber das ist sozusagen nicht das Thema.
Ja, aber der... Die Gesetzmäßigkeit in dieser Zahlenmystik ist ja die, dass wenn zwei Begriffe denselben Zahlenwert haben, dann haben sie eine ganz enge Verbindung miteinander. Um die geht es hier. Wir haben also den Zahlenwert 130 für beide Worte. Aber was ist die Verbindung zwischen Fröneren, Lamas, und Semmel? Was steckt dahinter als verbindendes Glied?
Ich denke, es ist in beiden Fällen der Gegensatz. Bei Sinai und zur Frönerin geht es darum, dass der Sinai die Torah symbolisiert und die Dinge, auf die Israel sich verpflichtet hat. Und Weil es diese Verpflichtung vom Sinai nicht eingehalten hat, ist es zur Frönerin geworden. Also wir haben dann solche, ergibt sich eine Gegensatzbeziehung. Und ähnlich ist es auch mit der Frönerin und dem Zeichen, wo dann eben, dass sie den Zeichen gedient haben, also den Sternzeichen, dass die Strafe dafür geworden ist, dass sie zur Frönerin geworden sind. Also es ist sozusagen keine Gleichheit, sondern ein Gegensatz oder beziehungsweise ein Tun-Ergehens-Zusammenhang, der sich zeigen soll.
Das heißt also, ich glaube, mein Missverständnis besteht darin, wenn ich ein Fröner bin, bin ich dann versklavt oder versklave ich?
Nein, das liegt, Sie sind versklavt.
Ich das bin ist, der, ja, der Mindere, der Mindere.
Ja, genau.
Ach so.
Das ist, ja, kann ich jetzt, das müsste Buber wissen, wie eindeutig, das ist natürlich ein altes Wort, der, ob man das auch anders verstehen kann, aber ja, gemeint ist jedenfalls eindeutig der Unterlegene,
der Unterdrückte, der ja. Ja. Ja, okay.
Im Übrigen, im modernen Hebräisch ist das Wort Mas, also das L ist die Präposition zur, das eigentliche Wort ist Mas. Da merkt man auch ein bisschen, wie damit gespielt wird, dass man hier eben, wenn es sein muss, um den richtigen Zahlenwert zu bekommen, nimmt man eben die Präposition dazu. Oder? Das ist also in dem Sinne wirklich sehr frei. Das Wort Mas im modernen Hebräisch ist die Steuer. Das ist im biblischen Hebräisch eigentlich eben also wirklich Frondienst, also so eine Steuer, die man in Form von Arbeit, die man leisten muss, der Regierung gibt, hauptsächlich jetzt. Ja, der sechste Vers aus dem ersten Kapitel, da heißt es, heraus ging aus der Tochter Zion ihre ganze Pracht. Ihre Fürsten waren wie Hirsche und gehen ohne Kraft vor dem Verfolger her. Ja, was ist jetzt ihre ganze Pracht? Das ist der Heilige, gepriesen sei er. Und natürlich muss jetzt ein passender Bibelvers dafür gefunden werden, wie es heißt, Hoheit und Pracht hast du angezogen. Das ist der Anfang von Psalm 104, der Gott als Schöpfer beschreibt und von dem man eben gesagt hat, Hoheit und Pracht hast du angezogen. Eine andere Auslegung, ihre ganze Pracht, das ist der Sanhedrin, also der jüdische Gerichtshof, wie geschrieben steht, mit Kraft und Pracht ist sie bekleidet. Das ist natürlich sehr frei. Der Sanhedrin kommt in der Bibel noch nicht vor. Also das ist natürlich eine etwas symbolisch vorausgreifende Auslegung. Eine andere Auslegung, ihre ganze Pracht, dies sind die Torah-Studenten, wie geschrieben steht, vor dem Greis steht auf und Pracht erweise dem Antlitz des Alten. Also eigentlich eher die Ehrfurcht vor dem Alten, was hier mit dem Torah-Studenten, der eben schon ein Gebildeter und in der Torah versierter ist, gleichgesetzt wird. Eine andere Auslegung, ihre ganze Pracht, dies sind die Abteilungen der Priester und Leviten, die eben aufgeteilt waren in verschiedene Abteilungen für den Dienst am Tempel, wie geschrieben steht im zweiten Buch der Chronik, und sie preisen zur Pracht des Heiligen. Eine andere Auslegung, ihre ganze Pracht, das sind die Kleinkinder. Rabbi Yehuda sagte, komm und sieh, wie sehr die Kleinkinder beim Heiligen, gepriesen sei er, geliebt sind. Der Sanhedrin zog in die Verbannung und die Shechinah, die Gottesgegenwart, zog nicht mit ihm in die Verbannung. Die Abteilungen zogen in die Verbannung und die Shechinah zog nicht mit ihnen in die Verbannung. Als die Kleinkinder in die Verbannung zogen, zog die Shechinah mit ihnen in die Verbannung. Wie geschrieben steht, ihre Säuglinge gingen in die Gefangenschaft vor dem Bedränger. Und sofort danach, und es ging heraus aus der Tochter Zion ihre ganze Pracht. Ihre Fürsten waren wie Hirsche. Rabbi Jehuda sagte, wenn sie weich sind, werden sie mit Schafen verglichen, wie es heißt, und die Schafe werden weiden, wie es ihnen entspricht. Und wenn sie hart sind, werden sie mit Hirschen verglichen, wie es heißt, ihre Fürsten waren wie Hirsche. Rabbi Simon im Namen von Rabbi Shimon bar Abba und Rabbi Shimon ben Lakish im Namen von Rabbi Judah. So wie diese Hirsche in der Stunde der großen Hitze ihre Gesichter voneinander abwenden, so sahen die Großen Israels Übertretungen und wandten ihr Gesicht von ihnen ab. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen, es wird die Stunde kommen, in der ich es so mit euch machen werde. Und gehen ohne Kraft vor dem Verfolger her. Rabbi Azaria im Namen von Rabbi Juda im Namen Rabbi Simon sagte, wenn Israel den Willen des Ewigen tut, fügen sie dem Heldenmut von oben Kraft hinzu. Wie du sagst, mit, oder vielleicht müsste man es hier im Sinne der Auslegung eher an Gott, werden wir Kraftvolles tun. Und wenn Israel den Willen des Ewigen nicht tut, schwächt es sozusagen eine große Kraft von oben. Wie geschrieben steht, den Felsen, der dich gezeugt hat, hast du geschwächt. Rabbi Jehuda im Namen Rabbi Simons, im Namen von Rabbi Levi, im Namen Rabbi Taufons, wenn Israel den Willen des Heiligen, gepriesen sei er, tut, fügen sie dem Heldenmut von oben Kraft zu. Wie du sagst, und jetzt nehme doch die Kraft des Ewigen zu. Und wenn Israel den Willen des Heiligen, gepriesen sei er, nicht tut, schwächt es sozusagen eine große Kraft von oben und geht selbst ohne Kraft vor dem Verfolger her. Rabbi Huna, Rabbi Acha und Rabbi Simon im Namen von Rabbi Shimon ben Lakish und die Rabbanan im Namen von Rabbi Chanina. Einer sagte zu dem anderen in Jerusalem, lies mir ein Blatt aus der Tora vor. Er sagte zu ihm, ich habe keine Kraft dazu. Lehre mich einen Abschnitt aus der Mishnah. Er sagte zu ihm, ich habe keine Kraft dazu. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen, es wird für euch die Stunde kommen, in der ich es so mit euch machen werde. Und sie gehen ohne Kraft vor dem Verfolger her. Rabbi Acha sagte, so wie Israel nur durch einen starken Verfolger in die Verbannung geschickt wurden, so werden sie nur durch einen starken Erlöser erlöst werden. Wie geschrieben steht, und ein Erlöser wird nach Zion kommen. Es steht geschrieben, Goel, mit dem O als Vokal ausgeschrieben, in der vollen Schrift. Ja, soweit hier zu Vers 6. Dazu Anmerkungen? Ja, ich denke, wir haben jetzt zunächst mal die Frage eben, was ist die Pracht, was ist das, dessen man sich rühmen kann? Und da kommen zunächst mal eben all die, die angesehene Positionen haben, wie das Sanhedrin, wie die Torah-Studierenden, die Priesterabteilungen, aber schließlich werden die Kleinkinder vorgezogen. Ja, das ist vielleicht auch so etwas, auch das Mitleid mit den leidenden Menschen ist schon auch etwas, was in dem Midrasch zu den Klageliedern sehr häufig kommt. Und der folgende Versteil dann über die Fürsten, die wie Hirsche waren, ist auch nochmal, denke ich, eine ganz starke Kritik an der Führungsschicht, die sich eben als unfähig erwiesen hat, die Übertretungen ignoriert hat und indem sie abgewandt haben und damit eigentlich alles noch schlimmer gemacht haben, anstatt zu versuchen einzugreifen. Und das ja, das vielleicht theologisch am provozierendste ist eben die Interpretation zu dem, und sie gehen ohne Kraft vor dem Verfolger her, irgendwo zu sagen, wenn Israel den Willen Gottes tut, wird Gott selber Kraft hinzugefügt. Das ist sicher eine, bei den Versen, die hier angeführt werden, nicht eine notwendige Interpretation nach dem Wortsinn, sondern es soll schon ein bisschen in die Richtung gebracht werden. Und es, das hatten wir auch letztes Mal schon in einem Midrasch, das verräterische Wort sozusagen, wo es heißt, und wenn Israel den Willen des Ewigen nicht tut, schwächt es sozusagen eine große Kraft von oben. Da hatte ich letztes Mal schon gesagt, das ist immer so ein Anzeichen, die Rabbiner sagen hier was, wo sie selber Angst vor ihrer eigenen Courage haben. Denn sie behaupten ja hier, dass Israel durch sein Verhalten, je nachdem, ob es die Tora hält oder nicht, die Macht, die Gott hat, beeinflussen kann. Dass Gott geschwächt wird, wenn Israel die Tora nicht hält. Und sozusagen solchen Einfluss auf Gott zu haben, ist natürlich ein ziemlich provozierender Gedanke, wenn man sich Gott als allmächtig denkt. Und von daher wird hier also dieses verräterische Wort sozusagen. Ja, aber vielleicht kann man schon auch sehen, dass das zumindest im Ansehen Gottes in der Welt, kann man vielleicht sagen, dass das ja stimmt. Denn wenn sich Israel eben nicht als Torah-treu erweist und dann, wie wir auch letztes Mal ja gesehen haben, als Gegenleistung dafür ins Exil kommt, steht auch Gott nicht besonders gut da, denn alle werden dann sagen, was ist das für ein Gott, der nicht verhindern konnte, dass sein Volk ins Exil gelangt. Und in dem Sinne kann man vielleicht wirklich sagen, dass dadurch das Ansehen Gottes geschwächt wird. Und in der folgenden Interpretation kommt nochmal die Bedeutung gerade des Torah-Studiums. Da hatten wir auch letztes Mal den Midrasch, der sagte, wenn es nur der Götzendienst und die Unzucht und das Blutvergießen gewesen wären, das hätte Gott noch irgendwie verziehen, aber er kann nicht das Verlassen der Torah verzeihen. Wo man eben auch sieht, was ja sozusagen bei den Propheten in der Zeit vor der Zerstörung des ersten Tempels eigentlich gar keine Rolle spielt. Also dass Jeremia ermahnt sie nicht, die Torah einzuhalten, so im wörtlichen Sinne. Auch wenn er natürlich auf einige Gebote eingeht, aber er kennt nicht das Torah-Studium in dem Sinne, wie die Rabbinen das kennen. Und das ist eben auch etwas, was hier nochmal betont wird und einfach die Lebenswirklichkeit der Rabbinen, was ihnen besonders wichtig ist, zeigt. Frau Herritsch.
Eigentlich hatte ich schon so letztes Mal auch diese Frage mit, kann es einen schwachen Gott geben oder einen Gott, der geschwächt wird? Also wir können vielleicht Gott schwächen, indem wir nicht so auf dem Weg dann der Gebote oder früher dann der Tora sind. Aber dieser schwache Gott, der interessiert mich nochmal.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr provozierender Gedanke, weil wir irgendwo, ich denke im Christentum wie im Judentum, ja eigentlich schon immer die Vorstellung von der Allmacht Gottes haben, und dann ist dieser Gedanke des Gottes schon ziemlich provozierend. Ich habe gerade eben versucht, so ein bisschen zu zeigen, wie man sich das vorstellen kann. Und das ist, ja, ich denke, das ist etwas, was schon dem Menschen ziemlich viel Einfluss gibt, dass er zumindest eben eine gewisse Macht darüber hat, wie viel Macht Gott in der Welt hat. Vielleicht nicht, also eigentlich absolut, er kann nicht entscheiden, ob Gott die Schöpfung beibehält oder vernichtet, aber sozusagen, wie Gott in der von ihm geschaffenen Welt dasteht, da hat der Mensch vielleicht einigen Einfluss drauf. Und das hat auch was mit dem zu tun, was wir uns ja auch letztes Mal überlegt haben, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, oder wieso hat Gott überhaupt den Menschen geschaffen, dass das auch was damit zu tun hat, Dass eben ein Gott ohne Menschen, der ist zwar Gott, aber er hat niemanden, der ihn preist, der niemanden, der sagt, du bist der König. Und auch in diesem Sinne kann man vielleicht sagen, dass ohne Menschen, die eben die Größe Gottes anerkennen, Gott auch ziemlich schwach darstellen kann. Herr Müller.
Ich habe mal eine Frage zu dem Sanhedrin.
Ja.
Sanhedrin ist das oberste Gericht.
Ja.
Wer bestimmt das? Wie viele Richter sind da? Und für welchen oder für welche Fälle sind die überhaupt zuständig?
Ja, das ist nichts
Sanhedrin.
mehr, was heute existiert. Der Sanhedrin existierte wohl, vermutlich eben zur Zeit des Zweiten Tempels und dann bis etwa ins 5. Jahrhundert hinein. Es gibt den kleinen und den großen Sanhedrin. Also der große Sanhedrin war der Gerichtshof von 71 Richtern, der in Jerusalem am Tempel gesessen hat. Und der die allerschwersten Vergehen, auf die eben auch Todesstrafe stehen konnte, behandelt hat. Es gibt ja den Mischna-Traktat und dann auch den Talmud-Traktat, der Sanhedrin heißt. Und da wird genau erklärt, welcher Gerichtshof mit welcher Zahl von Richtern für die Verhandlung welcher Übertretungen zuständig ist. Und eben je schwerer die Übertretung ist, desto mehr Richter sitzen da. Und das Größte ist eben der Gerichtshof von den 71. Und die Zahl der Richter ist immer eine ungerade Zahl, damit nie ein Unentschieden rauskommen kann. Und die werden eigentlich oder wurden erwählt eben nach ihrer Gelehrsamkeit. Und sozusagen auch wenn ein Richter ausgefallen ist, gestorben oder sonst was, konnte man fast so sagen, automatisch ist dann der nächststehende Weise nachgerückt, unter die Richter aufgenommen worden ist. So wird es theoretisch beschrieben. Ob das wirklich so funktioniert, hat es nochmal eine andere Sache. Und der war eben zunächst an Jerusalem gebunden, hat aber dann die Tempelzerstörung überlebt und war zunächst wohl in der Stadt Javne, die etwas westlich von Jerusalem liegt. Da gibt es die Erzählung, auch in dem Midrasch von Rabbi Yochanan ben Zakkai, der sich aus dem von den Römern belagerten Jerusalem hat herausschmuggeln lassen und dann von dem Kaiser erbittet, der ihm eine Bitte freistellt, gib mir Javne und seine Weisen. Also im Grunde genommen zu sagen, wir verzichten auf Jerusalem, auf den Tempel, aber möchten unsere eigene Gerichtsbarkeit behalten. Und die Geschichte ist sicher nicht so geschehen, aber de facto hat der Sanhedrin eben den Tempel um einige Jahrhunderte überlebt, ist dann nach dem Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135 nach Galiläa weitergezogen, weil ja Juden nicht mehr in Jerusalem leben durften. Über Uscha, Beth Shearim, Sepphoris und sein letzter Sitz war dann in Tiberias. Wo er dann abgeschafft worden ist durch den byzantinischen Kaiser Theodosius II. Um 430 etwa. Und seitdem gibt es keinen Sanhedrin mehr in diesem vollen Sinn des Wortes, der eben auch die Autorität hatte, die Todesstrafe auszusprechen, und der auch die Rabbinen und die Richter durch eine formelle Ordination mit Handauflegung ernannt hat. Also man könnte sagen, mit der Abschaffung des Sanhedrin um 430 ist eigentlich die formelle Kette der Übertragung der Ordination, was die katholische Kirche als die apostolische Sukzession kennt, die es ja auch bei den Bischöfen geben muss, ist eigentlich unterbrochen worden. Und das ist auch eine der Fragen, mit der sich heute durchaus Leute befassen. Ob es die Möglichkeit gäbe, den Sanhedrin wieder zu gründen. Das,
Der Kleine, Sie sprachen
der
eingangs
Kleine
von.
existiert, also es gibt heute alle die Rabbinatsgerichte, heute heißen nicht Sanhedrin, die heißen nur noch das Beit Din. Der Begriff wird also wirklich bewusst nicht gebraucht. Der kleine Sanhedrin, wenn ich mich richtig erinnerte, konnte in jeder Stadt sitzen. Das waren dann drei Richter, das ist immer die Mindestzahl. Es braucht mindestens drei Richter. Und wenn die eben den Fall nicht lösen konnten, wurde man zur höheren Instanz nach Jerusalem geschickt.
Gut. Dankeschön. Mhm.
An den Norden, ja.
Frau Fricke.
Kann es damit zu tun haben, die Schwächung Gottes, weil die Schekina nicht mehr da ist, die Gottesgegenwart? Das ist ja die Heimstatt Gottes auf Erden. Und wenn die sozusagen Gott verlässt, nicht da ist, ist ja auch der Bezug zu den Menschen geschwächt. Also so habe ich das verstanden.
Ja, das spielt mit der Schekina sicher mit. Auch. Gott ist sozusagen, verbannt sich sozusagen selber wieder in den Himmel, aber damit ist eben weniger Kontakt, weniger Präsenz auf der Erde da.
Ja, so. Mhm.
Genau. Ja, also auch hier sehen wir, denke ich, wieder, wie die Erfahrung der Zerstörung eben zu durchaus nicht so ganz normativen Überlegungen über Gott führt. Das war eben der Gedanke der Schwäche Gottes weiter ist. Ein ganz überraschender Midrasch kommt zum Vers 10. Seine Hand streckte der Bedränger aus nach allem, was ihr lieb war. Und dieses, was ihr lieb war, wird jetzt weiter untersucht. Und interessanterweise kommt es hier zu einer Abrechnung mit den Benachbarvölkern, mit den Ammonitern und Moabitern. Mhm. Seine Hand streckte der Bedränger aus. Du findest, dass in der Stunde, in der die Hasser in den Tempel eindrangen, Ammoniter und Moabiter mit ihnen eindrangen. Alle liefen, um Silber und Gold zu rauben. Die Ammoniter und Moabiter liefen, um die Tora zu rauben. Um den Vers herauszureißen, ein Ammoniter und Moabiter soll nicht in die Gemeinde des Ewigen kommen. Rabbi Yehuda im Namen Rabbi Simons, im Namen von Rabbi Levi bar Perata. Wie bei einem Brand, der im Palast des Königs ausbrach und alle liefen, um Silber und Gold zu rauben. Und ein Sklave lief, um seinen Kaufbrief zu rauben. So drangen in der Stunde, in der die Hasser in den Tempel eindrangen, Ammoniter und Moabiter mit ihnen ein. Und alle liefen, um Silber und Gold zu rauben. Und die Ammoniter und Moabiter liefen, um die Tora zu rauben. Um herauszureißen, ein Ammoniter und Moabiter soll nicht in die Gemeinde des Ewigen kommen. Vier gute Dinge tat Abraham an Lot, wie geschrieben steht, und Abraham ging, wie der Ewige zu ihm gesprochen hatte, und mit ihm ging Lot. Also das Gute ist wohl, dass er bereit war, Lot mitzunehmen. Und es heißt, und auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Kleinvieh, Rinder und Zelte. Und er brachte den ganzen Besitz zurück, nachdem die mesopotamischen Könige Sodom überfallen hatten. Und auch seinen Bruder Lot und dessen Besitz brachte er zurück. Und es war, als Gott die Städte der Ebene vernichtete, da erinnerte sich Gott Abrahams und schickte Lot aus der Umwälzung fort. Und so hätten sie ihn mit Gutem vergelten müssen. Aber sie taten ihnen Böses. Wie geschrieben steht, und er, Balak, der König von Moab, schickte Boten an Bileam. Und jetzt geh doch, verfluche mir. Und die Ältesten Moabs und die Ältesten Midians gingen. Und jetzt noch aus dem Buch der Richter. Und er, Eglon, der König von Moab, sammelte die Kinder Ammons und Amalek und ging und schlug Israel. Und danach kamen die Kinder Moabs und die Kinder Ammons über Jehoschaphat, den König von Juda. Und dies ist, seine Hand streckte der Bedränger aus. Und demgegenüber wurden ihre Sünden an vier Stellen niedergeschrieben. Ein Ammoniter und Moabiter soll nicht in die Gemeinde des Ewigen kommen. Dafür, dass sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind. Mein Volk, erinnere dich doch, was Bileam riet. Denn sie kamen den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegen und er mietete gegen sie Bileam, sie zu verfluchen. Und er schickte und rief Bileam, den Sohn Beors, sie zu verfluchen. Und demgegenüber standen vier Propheten und besiegelten ihr Urteil. Und diese sind es: Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Zephania. Jesaja sagte: Lasst Vision über Moab. Dieses Wort Lasst, Massa ist wörtlich Last, aber Jesaja benutzt es, um seine Visionen zu beschreiben. Und vielleicht kann man hier sagen, solche göttlichen Visionen sind für den Propheten durchaus eine Last, an der er schwer zu tragen. Lasst über Moab. In der Nacht wird Ar beraubt, Moab zum Schweigen gebracht. In der Nacht wird Kir beraubt, Moab zum Schweigen gebracht. Jeremia sagte: Siehe, es kommen Tage, Spruch des Ewigen, und ich werde über Rabbah, also die Amman, die heutige Hauptstadt Jordaniens, der Kinder Ammons Kriegsblasen hören lassen. Sie wird zu einem verlassenen Trümmerhaufen werden. Ihre Tochterstädte werden in Brand gesteckt werden. Und Israel wird seine Erben beerben, spricht der Ewige. Ezechiel sagte: Den Kindern Kedems, über die Kinder Ammons, ich werde sie zum Erbe geben, damit die Kinder Ammons kein Gedenken unter den Völkern haben werden. Und es steht geschrieben: Und an Moab werde ich Urteile vollziehen, und sie werden erkennen, dass ich der Ewige bin. Zephania sagte: Daher, so wahr ich lebe, Spruch des Ewigen der Heerscharen des Gottes Israels. Moab wird wie Sodom sein und die Kinder Ammons wie Gomorra, ein Feld wilden Wuchses, eine Salzgrube und Ödnis auf ewig. Und der Überrest meines Volkes wird sie berauben und die übrigen Völker sie beerben. Ja, soweit kommen hier also plötzlich in unseren Text die Moabiter und Ammoniter hinein. Und damit bekommen wir auch gleich einen Querschnitt ihre Erwähnungen sonst in der hebräischen Bibel. Mhm. Anmerkungen dazu?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Eine Frage. Geht man hier in diesem Text davon aus, dass im Allerheiligsten, wo ja eigentlich nur dieser Schrein steht, auch alle fünf Bücher Mose aufbewahrt werden, in denen dann auch steht, ein Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde der Ewigen kommen. Denn die stürzen ja offensichtlich darauf zu und ja, wollen das rausreißen. Aber das lag doch da gar nicht. Da war
also was da historisch wirklich war, kann man doch gar nicht wissen.
Eine Fiktion, ja.
Was uns die Bibel erzählt, ist, ja, dass dort die Bundeslade,
ja,
mit den Tafeln der 10 Gebote waren, wo,
ja,
man,
ja,
wo man sich auch in der Auslegung noch streitet, waren das die ersten Tafeln, die Mose zerbrochen hat, oder die zweiten, ja, Tafeln,
ja,
die, oder vielleicht beide.
Ja.
Aber es wird ja schon am Ende vom Buch Deuteronomium, wird ja Mose auch gesagt, er soll die Tora aufschreiben. Da ist vermutlich nur das Buch Deuteronomium mit gemeint.
Mhm.
Und die gibt ja dann schon den Leviten, dass sie es in das Allerheiligste tun sollen. Also da wäre zumindest, also, die Möglichkeit, dass eine Rolle des Buches Deuteronomium, und da kommt ja auch der Vers, um den es hier geht, her, dass das zumindest nach einer Tradition auch im Allerheiligsten gestanden hat.
Okay, ja.
Mhm, ja. Aber natürlich, bei solchen Erzählungen geht es nicht unbedingt darum, wie es wirklich ausgesehen hat. Und natürlich, weil ja schon, also auch mit den 10 Geboten, die Tora ist das Zentrum des Allerheiligsten. Und in dem Sinne hat man sozusagen die Erlaubnis, das so weiter auszulegen, egal wie viel Tora da wirklich im Allerheiligsten bewahrt wurde. Und für das Allerheiligste des zweiten Tempels ist eigentlich klar, und das sagen auch die rabbinischen Quellen, dass das ja leer war, denn die Bundeslade war geraubt und auch die Tafeln, und die Tafeln konnte man ja nicht neu machen, denn die waren von Gottes Finger geschrieben, und von daher hatte man ein leeres Allerheiligstes und da dann ziemlich sicher auch keine Torarolle. Aber wie gesagt, es geht hier mehr um die symbolische Bedeutung, dass die Tora im Allerheiligsten ist. Herr Müller?
Aber wenn man hier das Bild aufzeichnet, dass also die Ammoniter und die Moabiter in den Tempel gerannt sind, um diese zwei Seiten aus der Tora rauszureißen, heißt das doch, dass für diese zwei Stämme dieser Spruch eine gewaltige Belastung war, dass sie also tatsächlich in diese Gemeinschaft aufgenommen werden wollten. Und das widerspricht doch ganz anderen Versen.
Das hat mich eigentlich auch an diesem Midrasch so fasziniert, dass man da wirklich davon ausgehen muss, dass es den Ammonitern und Moabitern nicht egal war, ja, dass sie nicht dazukommen können. Das kann man so, denke ich, in der Bibel nicht unbedingt nachweisen, dass das so war. Aber ja, ich fand den Gedanken eigentlich ganz schön. Wir haben natürlich die Geschichte von Ruth, der Moabiterin, die ja in Ehren aufgenommen wird und die Großmutter, Urgroßmutter Davids wird. Und wir hören von Naama, der Ammoniterin, einer der Frauen Salomos, die dann die Mutter seines Nachfolgers Rechavam wird. Also sie kommen dann doch in gewisser Weise dazu und auch auf eine recht ehrenwerte Weise.
Ja, nur können wir uns vorstellen, was der Schreiber damit bezweckt hat mit diesem Satz.
Vielleicht hatte auch der Schreiber eine gewisse Sympathie eigentlich. Also ich denke, es ist der weitere Verlauf des Midrasch zeigt natürlich wenig Sympathie. Er wirft ihnen vor, dass sie es, und er setzt sich ja auch mit der Frage auseinander, warum können sie nicht in die Gemeinde kommen? Und bringt dafür, denke ich, eben ein unsoziales Verhalten, dass sie nicht, dass eben einerseits ihr Ahn Lot, dem ist Gutes von Abraham erwiesen worden, aber sie haben den Nachkommen Abrahams, als die aus Ägypten gezogen waren, eben nichts Gutes getan, weil sie ihnen kein Brot und Wasser gegeben haben. Das wird ja im Buch Deuteronomium beschrieben, wie die Israeliten durch Ammon und Moab durchreisen wollen und nicht gelassen werden. Und in dem Sinne kann man wohl schon sagen, dass es dem Verfasser hier wichtig ist, auch nochmal zu zeigen, was der Grund dafür ist, dass Ammoniter und Moabiter nicht aufgenommen werden können. Man könnte ja theoretisch auch eine andere Begründung geben. Es wird ja in Genesis 19 berichtet, wie es zu der Geburt von Ammon und Moab kommt. Und das ist ja der Inzest der Töchter Lots mit ihrem Vater. Und da könnte man ja auch sagen, dass sie deswegen, weil sie aus einer verbotenen Beziehung von Vater und Tochter hervorgegangen sind, dass sie deswegen nicht anerkannt werden. Und zu sagen, nein, das ist ihr Problem, dass sie nicht auf eine koschere Weise geboren sind, sondern ihr asoziales Verhalten ist das Problem. Auch sozusagen auch nichts Biologisches oder sonst was, sondern etwas, was sie selber in der Hand hatten und man vielleicht auch hätte ändern können. Und natürlich, letztlich ist die Frage schon völlig irrelevant, denn zu der Zeit gibt es schon keine Ammoniter und Moabiter mehr. Also es ist eine in gewisser Weise eine etwas akademische Diskussion, sich damit zu befassen. Und da kann man schon sich überlegen, warum war das wichtig und soll hier nochmal zum Ausdruck gebracht werden. Das ist vielleicht auch so in der Gesamtauseinandersetzung der Frage, wie eben Juden des 4., 5. nachchristlichen Jahrhunderts mit nichtjüdischen Nachbarn umgehen auch irgendwie. Ja, jetzt kommt eine lange Reihe von Midrashim. Ich habe da auch nur einen Teil von genommen. Das ist noch wesentlich länger. Und zwar geht das über diesen Vers, über diese weine ich. Dieser Vers ist ja nicht schwer daran zu interpretieren, aber die Frage sozusagen, was ist der Grund für das Weinen? Und im Grunde genommen wird hier eine Märtyrerideologie entwickelt. Also es kommen immer noch furchtbare Schilderungen von dem Leiden, die mit der Tempelzerstörung verbunden haben. Man sieht ja auch, das ist jetzt natürlich nicht mehr nur die babylonische Zerstörung, es kommt die Zerstörung des zweiten Tempels durch Vespasian, es kommen die Verbote, jüdisches Leben in der Öffentlichkeit zu führen durch Hadrian nach dem Bar Kochba-Aufstand. Also alle diese Dinge vermischen sich miteinander, zu einem ganz großen Bild von Leiden und Verfolgung. Und wo man sich eben auch fragen kann, ja, wo ist Gott dabei? Warum greift er nicht ein? Wir werden sehen, der Heilige Geist taucht immer wieder auf, während Gott selber eigentlich eher nicht da ist. Und das sicher auch ein Punkt ist, der ganz wichtig ist. Ja, sehen wir uns mal einen Teil von diesem Midrashim an. Über diese weine ich. Vespasian füllte 3 Schiffe mit den Großen Jerusalems, um sie in ein Bordell in Rom zu setzen. Sie standen da und sagten, ist es nicht genug, dass wir ihn in seinem Tempel erzürnt haben? Sollen wir das etwa auch im Ausland tun? Sie sagten zu den Frauen, also zu den Großen sind offensichtlich große Männer und große Frauen, wollt ihr das? Sie sagten zu ihnen, nein. Sie sagten zu ihnen, was ihr, also ihr Frauen, auf dem üblichen Weg des Geschlechtsverkehrs zwischen Mann und Frau nicht wollt, wollen wir sicher nicht, denn wir als Männer würden zum Geschlechtsverkehr zwischen Männern gezwungen. Sagt, wenn wir uns ins Meer stürzen, gelangen wir in das Leben der kommenden Welt. Sofort erleuchtete der Heilige, gepriesen sei er, ihre Augen mit folgendem Vers. Der Ewige spricht, aus Bashan werde ich zurückführen. Zurückführen werde ich aus den Tiefen des Meeres. Aus Bashan werde ich zurückführen aus den Zähnen der Löwen. Ich denke, es ist ein Wortspiel mit Bashan und Shinei, Shinaim, den Zähnen. Zurückführen werde ich euch aus den Tiefen des Meeres, nach dem Wortsinn. Die erste Gruppe stand da und sagte, wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen haben, werden wir unsere Hände ausstrecken zu einem fremden Gott, und sie stürzten sich ins Meer. Die zweite Gruppe stand da und sagte, denn um deinetwillen werden wir jeden Tag getötet, und sie stürzten sich ins Meer. Die dritte Gruppe stand da und sagte, wird Gott dies erforschen, denn er kennt das im Herzen Verborgene, und sie stürzten sich ins Meer. Und der Heilige Geist brüllt und sagt, über diese weine ich. Hadrian, seine Knochen mögen sich auflösen, stellte 3 Truppen zur Bewachung auf. Die eine in Chama bei Tiberias am See Genezaret, die eine im Dorf Lekitaia im Süden des Landes, die eine in Bet-El in Judäa. Er sagte, wer der einen entgeht, wird von der anderen gefasst werden. Wer dieser entgeht, wird von der anderen gefasst werden. Und er ließ Rufer ausgehen und rufen und sagen, wo ein Jude ist, er möge kommen, denn der König möchte ihm ein Wort der Begnadigung geben. Und sie riefen es aus und ließen es hören und fassten die Juden, wie geschrieben steht. Und Ephraim wird sein wie eine einfältige Taube, ohne Herz das Erkenntnis hat. Und wer fragte, was der König geben wird, dem wurde erwidert, kommt und fleht ihn an, dass ihr nicht in Gefangenschaft genommen werdet. Diejenigen, die die List begriffen und über die Sache nachdachten, kamen nicht heraus aus ihren Verstecken. Und die, die nicht über die Sache nachdachten, kamen alle in das Tal von Beit Rimon. Er, Hadrian, sagte zu seinem Heerführer, bis ich diesen Bissen Brot und dieses Hühnerbein gegessen habe, will ich nach einem von ihnen Ausschau halten und ihn nicht finden. Also de facto sollen alle getötet sein. Sofort umringten sie die Legionen und töteten sie. Und das Blut machte sich Wege, bis es wie ein Fluss nach Zypern kam. Und der Heilige Geist brüllt und sagt, über diese weine ich. Diejenigen von ihnen, die in ihren Verstecken gefangen waren, aßen das Fleisch derer, die getötet worden waren. Jeden Tag ging einer von ihnen hinaus und brachte es ihnen, und sie aßen es. Eines Tages sagten sie, es gehe einer von uns, wenn er etwas findet, soll er es bringen, und wir werden es essen. Als er hinausging, fand er seinen Vater, der getötet worden war, nahm ihn und verbarg ihn und stellte ein Zeichen über ihm auf. Er ging hinein, kam und sagte zu ihnen, ich habe nichts gefunden. Sie sagten, es gehe ein anderer. Wenn er etwas findet, soll er es bringen, und wir werden es essen. Als jener hinausging, folgte er dem Geruch der Verwesung und fand jenen, der getötet worden war, brachte ihn und sie aßen ihn. Während sie aßen, sagte er zu ihm, von wo hast du diesen Getöteten gebracht? Er sagte zu ihnen, von dem und dem Winkel. Er sagte zu ihm, und was für ein Zeichen war über ihn? Er sagte zu ihm, das und das Zeichen. Da antwortete der, der sein Sohn war, und sagte, weh jenem Mann, der vom Fleisch seines Vaters gegessen hat, um zu erfüllen, wie es heißt, daher werden die Väter Söhne in dir essen, und Söhne werden ihre Väter essen. Tachinus, der römische Statthalter über das Land Israel und Ägypten, seine Knochen mögen sich auflösen, seine Frau gebare in der Nacht des 9. Av. Und ganz Israel trauerte, weil es eben die Trauernacht um die Tempelzerstörung ist. Das Neugeborene wurde still und starb an Chanukka. Israel fragte sich, sollen wir die Lichter für Chanukka anzünden oder nicht? Sie sagten, wir werden sie anzünden. Und alles, was er über uns bringen will, soll er über uns bringen. Sie zündeten sie an, und es gab welche, die gingen und brachten der Frau von Tachinus böse Nachrede. Diese Juden, als du geboren hast, haben sie getrauert. Und als das Neugeborene gestorben ist, haben sie Lichter angezündet. Sie ließ ihren Mann schicken und schrieb, bevor du die Barbaren eroberst, komm und erobere diese Juden, die gegen dich rebelliert haben. Er bestieg das Schiff und dachte, dass er in 10 Tagen ankommen würde. Aber ein Wind brachte ihn in 5 Tagen. Er kam und fand sie beschäftigt in der öffentlichen Toralesung mit diesem Vers. Der Ewige wird über dich ein Volk erheben von weit her, vom Ende der Erde, wie der Adler gleitet. Er sagte zu ihnen, ich bin der Adler, denn ich dachte, in 10 Tagen zu kommen, und der Wind hat mich in 5 Tagen gebracht. Die Legionen umringten sie und töteten sie. Er sagte zu den Frauen, hört auf die Legionen, euch vergewaltigen zu lassen. Und wenn nicht, werde ich an euch tun, wie ich an den Männern getan habe. Sie sagten zu ihm, tu mit denen, die auf der Erde sind, was du mit denen getan hast, die in den Höhen sind. Sofort umringten die Legionen sie und töteten sie. Und das Blut dieser und das Blut jener vermischte sich. Und das Blut machte sich Wege, bis es wie ein Fluss nach Zypern kam. Und der Heilige Geist brüllt und sagt, über diese weine ich. Eine Erzählung von den beiden Kindern Zadoks, des Priesters, die gefangen genommen wurden. Das eine ein Junge, das andere ein Mädchen. Der Junge fiel in die Hände eines Beamten, das Mädchen in die Hände eines anderen Beamten. Der eine ging zur Prostituierten und gab ihr dafür den Jungen. Und der andere ging zum Krämer und gab ihm das Mädchen für Wein, um zu erfüllen, was geschrieben steht, und sie werden den Jungen für eine Prostituierte geben und das Mädchen für Wein verkaufen und trinken. Nach einiger Zeit brachte diese Prostituierte den Jungen zum Krämer und sagte zu ihm, da ich einen Jungen habe, der dem Mädchen, das du hast, ähnelt, willst du nicht, dass wir sie miteinander verheiraten, und was aus ihnen hervorgeht, also ihre Kinder, wird uns gemeinsam gehören. Er sagte zu ihr, ja. Sofort nahmen sie sie und gaben sie in ein Haus. Dieses Mädchen begann zu weinen. Der Junge sagte zu ihr, warum weinst du? Sie sagte zu ihm, soll ich nicht weinen, da ich die Tochter des hohen Priesters bin und mit einem Sklaven verheiratet werde? Er sagte, wessen Tochter bist du? Sie sagte, die Tochter Zadoks des Priesters. Er sagte zu ihr, und wo wohnt ihr? Sie sagte zu ihm, im obersten Markt. Er sagte zu ihr, und was für ein Zeichen war in eurer Wohnung? Sie sagte zu ihm, das und das Zeichen. Er sagte zu ihr, hattest du einen Bruder oder eine Schwester? Sie sagte zu ihm, ich hatte einen Bruder, und er hatte eine Erhöhung auf der Haut zwischen den Schultern. Und wenn er aus der Schule kam, habe ich sie entblößt und geküsst. Er sagte zu ihr, wenn du ihn jetzt sehen würdest, würdest du ihn erkennen? Sie sagte ja. Er enthüllte sich und sie erkannten einander, umarmten einander und küssten einander, bis ihre Seele sie verließ. Und der Heilige Geist brüllt und sagt, über diese weine ich. Ja, vielleicht machen wir erstmal hier einen Einschnitt. Das sind ziemlich starke Geschichten, die ja, denke ich, einem nichts ersparen in gewisser Weise. Anmerkungen dazu. Frau Sichtbauer?
Ja, Frage dazu. Ist der Heilige Geist?
Also der Heilige Geist ist im Judentum nicht irgendwie dogmatisch als eine göttliche Person oder sowas definiert. Ist im Übrigen auch weiblich im Hebräischen, denn der Geist, die Ruach ist es. Ist, denke ich, so etwas Ähnliches wie die Shekhinah, die Gottesgegenwart, also eine Form von Gottesoffenbarung und vielleicht auch eher die emotionale Seite. Gott selber äußert sich hier eigentlich nicht. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Stachel, dass hier Menschen um Gottes Willen leiden und auch um das Einhalten seiner Tora Willen leiden. Aber Gott meldet sich nicht. Und irgendwie, um zu sagen, dass es dem Himmel vielleicht nicht ganz egal ist, kommt der weinende Heilige Geist dazu. Eine gewisse Hoffnung vielleicht, dass es den Himmel doch noch irgendwie interessiert. Aber ich denke, das ist auch gerade wirklich das Fehlen der göttlichen Reaktion, das hier so empfunden wird. Cor.
Ja. Ich habe mich gerade so gedacht, ich finde es auch nicht so leichte Texte, was ich dachte von, ja, was steckt dahinter? Wie sind diese Texte entstanden? Sind diese Texte entstanden in die Zeit, dass es geschrieben ist? Also wann ist sind diese Rabba-Klagelieder geschrieben? Und welche Symbole oder Dinge aus der Zeit, wo das herkommt, sitzt da drin, dahinter? Ne, wie bei Märchen und andere Dinge auch. Wenn man das versteht, versteht man das Märchen oder die Geschichte von dieser Kultur auch besser. Ist das hier auch so?
Ja, es ist natürlich schwer, die genaue Entscheidungszeit festzulegen. Also man geht davon aus, dass die Endredaktion des Midrasch im 5. Jahrhundert ist, aber da können natürlich wesentlich ältere Texte sein. Ja. Also, was klar ist, ist natürlich, also wenn Vespasian erwähnt wird, Hadrian, dass wir uns mindestens im 2. Jahrhundert nach dem Bar Kochba-Aufstand befinden. Und das natürlich eben zu einer Zeit, wo man außer der Tempelzerstörung eben auch einen zweiten gescheiterten Aufstand hinter sich hat, wo Restriktionen erlassen worden sind, dass Juden nicht in Jerusalem und Umgebung leben durften, dass Torah nicht öffentlich studiert werden sollte. Also schon die Möglichkeit jüdischen Lebens, zumindest in Judäa, ziemlich eingeschränkt war. Und ich denke, es ist diese Atmosphäre einer alltäglichen Verfolgung zu sehen, dass man eigentlich ungefährdet nicht als Jude leben kann und unter einer Herrschaft lebt, die ja eigentlich bereit ist, alles Jüdische zu vernichten und da irgendwie zu versuchen, mit klarzukommen und auch dieses Leiden zu zeigen. Und man geht wirklich, wir haben vom Bar Kochba-Aufstand keinen wirklich historisch verlässlichen Bericht. Also wir haben vom ersten Aufstand haben wir ja Josephus, der sicher auch kein Geschichtsschreiber im heutigen objektiven Sinne war, aber immerhin doch eine Menge wohl an Quellen verwertet hat und ja auch teilweise Augenzeuge war. Über den Bar Kochba-Aufstand haben wir so historische Quellen nicht, sondern eben sowohl hier im Midrasch als auch im Talmud-Traktat Gittin eben sehr viele sehr harte Erzählungen, wie furchtbar das war. Und das ist schon auch das, was archäologische Funde inzwischen nahelegen, dass die Zerstörung und der Verlust an Menschenleben also in den Jahren 132 bis 135 enorm gewesen sein muss. Und manche Forscher würden sogar sagen, vielleicht war der Einschnitt sogar noch schlimmer als die Tempelzerstörung im Jahre 70. Und man irgendwie völlig von null noch anfangen muss. Und da denke ich auch, und eben auch, wenn man es eben sowas eben theologisch deuten will, eben auch die Erfahrung, es ist schon der zweite Aufstand, der gescheitert ist. Und es liegt jetzt nicht mehr dran, also der. Bei der Zerstörung durch die Babylonier konnte man ja noch sagen, wir haben Götzendienst geleistet, wir haben die Tora nicht gehalten, aber das galt jetzt nicht mehr. Hier sind Leute, die halten die Tora und sind trotzdem verfolgt, verlieren ihr Leben. Und da damit klarzukommen, dass Gott nicht eingreift, sondern weiter die Verfolgung ermöglicht. Ich denke, das sind die Dinge, die im Hintergrund stehen von einem Volk, das ja, so ziemlich alles verloren hat und immer noch nicht in Sicherheit lebt und das irgendwo versucht, theologisch zu verarbeiten.
Ja, danke.
Ja, das geht, kommt noch mal ein Stück weiter in der folgenden Erzählung. Die gibt es in mehreren Varianten und eine ältere Variante befindet sich auch im zweiten Buch der Makkabäer, von der Mutter mit den sieben Söhnen, was ja kein kanonisches Buch im jüdischen Kanon geworden ist, aber man sieht, dass das Motiv erhalten geblieben ist und wird hier eben ausgeweitet. Und wenn es hier eine Erzählung von Miriam, der Tochter eines Bäckers ist, habe ich schon das Gefühl gehabt, auch beim Weiterlesen, dass sie einen Gegensatz zu Miriam, Maria, der Leidensmutter, der Mutter Jesu bilden soll. Da ist ja sicher auch eine Reaktion auf christliche Leidenstheologie da. Eine Erzählung von Miriam, der Tochter eines Bäckers, die zusammen mit ihren sieben Söhnen gefangen genommen wurde. Der Kaiser Hadrian nahm sie und tat sie in das Innerste von sieben Zimmern. Er ließ den Ersten bringen und sagte zu ihm: Wirf dich vor dem Bildnis nieder. Er sagte zu ihm: Gott bewahre, ich werfe mich nicht vor dem Bildnis nieder. Er sagte zu ihm: Warum nicht? Weil es so in unserer Tora geschrieben steht: Ich bin der Ewige, dein Gott. Sofort brachte er ihn heraus und tötete ihn. Er brachte den zweiten heraus und sagte zu ihm: Wirf dich vor dem Bildnis nieder. Er sagte zu ihm: Gott bewahre, mein Bruder hat sich nicht niedergeworfen und ich werfe mich nicht nieder. Er sagte zu ihm: Warum nicht? Er sagte zu ihm: Denn so steht in der Tora geschrieben, du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Sofort fällte er das Urteil über ihn und sie töteten ihn. Er brachte den dritten heraus und sagte zu ihm: Wirf dich vor dem Bildnis nieder. Er sagte zu ihm: Ich werfe mich nicht vor dem Bildnis nieder. Er sagte zu ihm: Warum nicht? Er sagte zu ihm: Denn so steht in der Tora geschrieben, du sollst dich vor keinem anderen Gott niederwerfen. Sofort fällte er das Urteil über ihn und sie töteten ihn. Er brachte den vierten heraus und der sagte zu ihm seinen Vers: Wer anderen Göttern opfert, wird mit dem Bann belegt. Er fällte das Urteil über ihn und sie töteten ihn. Er brachte den fünften heraus und auch der sagte seinen Vers: Höre Israel, der Ewige unser Gott, der Ewige ist einer. Sofort fällte er das Urteil über ihn und sie töteten ihn. Er brachte den sechsten heraus und auch der sagte seinen Vers: Denn der Ewige dein Gott ist in deiner Mitte, ein großer und furchtbarer Gott. Er fällte das Urteil über ihn und sie töteten ihn. Er brachte den siebten heraus und der war der jüngste von allen. Er sagte zu ihm: Mein Sohn, wirf dich vor dem Bildnis nieder. Er sagte zu ihm: Gott bewahre. Er sagte zu ihm: Warum nicht? Er sagte zu ihm: Denn so steht in unserer Tora geschrieben. Und wisse heute und bringe es in dein Herz zurück, dass der Ewige der Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten. Es gibt keinen anderen. Und nicht nur das, sondern wir haben unserem Gott geschworen, dass wir ihn durch keinen anderen Gott ersetzen. Wie es heißt: Vom Ewigen hast du heute gesagt, dass er dir Gott sein wird. Und so wie wir ihm geschworen haben, so hat er uns geschworen, dass er uns durch keine andere Nation ersetzt, wie es heißt. Und der Ewige hat dir heute sagen lassen, dass du ihm ein auserlesenes Volk bist. Der Kaiser sagte zu ihm, deine Brüder sind satt an Tagen und satt an Leben geworden und haben Gutes gesehen. Und du bist jung, bist nicht satt an Tagen und satt an Leben geworden und hast niemals Gutes gesehen. Wirf dich vor dem Bildnis nieder und ich werde Gutes an dir tun. Er sagte zu ihm, es steht in unserer Tora geschrieben, der Ewige wird als König herrschen auf immer und ewig. Und es heißt, der Ewige ist König auf immer und ewig, die Völker vergehen aus ihrem Land. Und ihr werdet null und nichtig sein, und seine Feinde werden null und nichtig sein. Fleisch und Blut lebt heute und stirbt morgen. Heute ist es reich und morgen arm. Aber der Heilige gepriesen sei, er lebt und besteht in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Der Kaiser sagte zu ihm, sieh, deine Brüder sind tot vor dir. Ich werde meinen Ring vor dem Bildnis auf die Erde werfen, heb ihn auf, damit alle wissen, dass du auf meine Stimme gehört hast. Er sagte zu ihm, spare dir die Mühe, Kaiser. Wenn du dich vor Menschen wie dir fürchtest, dann soll ich mich nicht vor dem König aller Könige, dem Heiligen gepriesen sei er, dem Gott der Welt fürchten. Er sagte zu ihm, gibt es denn einen Gott in der Welt? Er sagte zu ihm, weh dir, Kaiser, hast du eine Welt gesehen, die herrenlos ist? Er sagte zu ihm, hat euer Gott einen Mund? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, einen Mund haben sie und reden nicht. Und über unseren Gott steht geschrieben, durch das Wort des Ewigen wurden die Himmel gemacht. Er sagte zu ihm, hat euer Gott Augen? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, Augen haben sie und sehen nicht. Und über unseren Gott steht geschrieben, die Augen des Ewigen wandern über die ganze Erde. Er sagte zu ihm, hat euer Gott Ohren? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, Ohren haben sie und hören nicht. Und über unseren Gott steht geschrieben, und der Ewige lauschte und hörte. Er sagte zu ihm, hat euer Gott eine Nase? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, eine Nase haben sie und rieche nicht. Und über unseren Gott steht geschrieben, und es roch der Ewige den beruhigenden Geruch. Er sagte zu ihm, hat euer Gott Hände? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, Hände und Tasten nicht. Und über unseren Gott steht geschrieben, auch meine Hand hat die Erde begründet. Er sagte zu ihm, hat euer Gott Füße? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, Füße und geh nicht umher. Und über unseren Gott steht geschrieben, und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Er sagte zu ihm, hat euer Gott eine Kehle? Er sagte zu ihm, über eure Götter steht geschrieben, und sie sprechen nicht in ihrer Kehle. Und über unseren Gott steht geschrieben, und ein Laut kommt aus seinem Mund hervor. Er sagte zu ihm, wenn euer Gott all diese Eigenschaften hat, warum rettet er euch nicht aus meiner Hand, wie er Hanania, Michael und Azaria aus der Hand Nebukadnezars gerettet hat, wie es in Daniel 3 beschrieben wird. Er sagte zu ihm, Hanania, Michael und Azaria waren rein, und Nebukadnezar war ein anständiger König, durch den man ein Wunder geschehen lassen konnte. Aber du bist nicht anständig, und wir sind des Todes durch den Himmel schuldig. Wenn du uns nicht tötest, so hat der Ewige viele Töter. Viele Bären, viele Wölfe und Löwen und Schlangen und Tiger und Skorpione, die uns treffen und töten werden. Aber am Ende wird der Heilige, gepriesen sei er, unser Blut an dir vergelten. Sofort fällte er über ihn das Urteil, ihn zu töten. Seine Mutter sagte zu ihm, beim Leben deines Hauptes, Kaiser, gib mir meinen Sohn, dass ich ihn umarme und küsse. Sie gaben ihn ihr. sie entblößte ihm ihre Brüste und stillte ihn mit Milch. Sie sagte zu ihm, beim Leben deines Hauptes, Kaiser, töte mich zuerst und danach töte ihn. Der Kaiser sagte zu ihr, ich höre nicht auf dich, denn es steht in eurer Tora geschrieben, Rind oder Schaf zusammen mit seinem Jungen schlachtet nicht an einem Tag. Sie, die Mutter und der Sohn, sagten zu ihm, du größter Dummkopf in der Welt, hast du bereits alle Gebote erfüllt und ist dir nur dieses geblieben? Sofort befahl er, ihn zu töten. Seine Mutter fiel auf ihn, umarmte ihn und küsste ihn und sagte zu ihm, mein Sohn, geh zu eurem Vater Abraham und sag zu ihm, so hat meine Mutter gesprochen. Sei nicht stolz auf dich und sage, ich habe einen Altar gebaut und meinen Sohn Isaak auf ihn hinaufgehoben. Denn unsere Mutter hat 7 Altäre gebaut und 7 Söhne an einem Tag auf sie hinaufgehoben. Für dich war es eine Prüfung, für mich ein Tun. Während sie ihn küsste und umarmte, fällte über ihn das Urteil und sie töteten ihn über ihr. Und nachdem er getötet war, schätzten die Weisen das Alter dieses Kleinkinds ein und es stellte sich heraus, dass er 2 Jahre, 6 Monate und 6,5 Stunden alt war. In derselben Stunde schrien alle Nationen der Welt und sagten, was tut der Gott derer ihnen, dass sie so jede Stunde für ihn getötet werden? Und über sie steht geschrieben, denn für dich werden wir getötet jeden Tag. Nach einigen Tagen verlor jene Frau den Verstand, fiel vom Dach und starb, um zu erfüllen, was geschrieben steht, Elend ist die, die 7 geboren hat. Und eine Himmelsstimme kam hervor und sagte, die Mutter der Söhne freut sich. Und der Heilige Geist brüllt und sagt, über diese weine ich. Ja, dazu Anmerkungen. Herr Müller?
Ist zu dieser Zeit, als diese Geschichten erzählt werden, ist zu dieser Zeit schon der monotheistische Glaube im israelischen Volk fest verankert?
Ja, das kann man zu der Zeit sicher schon sagen.
Das kann man sagen. Wenn ich also der festen Überzeugung bin, dass es nur einen Gott gibt, was hindert mich denn daran, mich vor einem Baumstumpf niederzuwerfen? Lieber den Tod in Kauf zu nehmen.
Einer Überlegung wert, so ähnlich wie wir es beim letzten Mal in den Midrasch hatten, wo ja Rachel den Heiligen gepriesen sei, er auffordert, nicht eifersüchtig auf die Götzen zu sein, denn sie sind ja nichts. Also warum soll man sich über sie aufregen? Und in dem Sinne könnte man auch hier sagen, ist doch eigentlich egal. Aber wahrscheinlich steht da im Hintergrund, dass es dann für die anderen so aussieht, als würde man deren Gott anerkennen und man das nicht zulassen will. Da steht irgendwo das Problem. Nicht für einen selber wäre es vielleicht wirklich egal, aber man will nicht den Eindruck erwecken oder anderen nicht die Möglichkeit geben, zu sagen, hier, sie haben unseren Gott statt ihres Gottes anerkannt.
Naja, die Frage hier ist ja tatsächlich, wo fängt bei einem Märtyrer, um die geht es ja hier, wo fängt da der Fanatismus an?
Und das ist wirklich, man könnte sich fragen, ob sie sozusagen nicht eine Chance hätten finden können, ihr Leben zu retten, genau wie ja der Versuch, den der Kaiser macht, sagt, heb doch meinen Ring auf, vor dem Bildnis, um ihm irgendwie zu sagen, das ist ja dann kein Niederwerfen, sondern du hebst meinen Ring auf. Und da hätte man sich vielleicht ein bisschen pragmatisch darauf einlassen können. Aber das ist hier wirklich Es hat auch etwas von Fanatismus in dem Sinne, wie das hebräische Kin'ah ein Eifer für Gott ist.
Ja, aber
Das
die ganze Geschichte Israels, die ganze Tora, die handelt doch von diesem Auf und Ab, Gott gehorchen, von Gott abfallen, immer rauf und runter. Also diese Festigkeit im Glauben, wenn man überhaupt vom Glauben sprechen kann, die ist doch, sagen wir mal, relativ dünn in
In
der
der Bibel
Zeit.
ist sie das allerdings. Und das ist mal, das hatten wir ein paar Mal schon gesehen in Texten von Jeschaja Olajbowitsch, der sagt das an mehreren Stellen, dass wir eben in der Bibel wirklich dauernd das haben, dass Israel Gott untreu wird und dafür auch einen Preis bezahlt, obwohl es auch nach der biblischen Erzählung direkte Offenbarungen hat. Also eigentlich hätte überzeugt sein müssen, Gott gibt es. Also das klassische Beispiel der Durchzug durch das Schilfmeer, eindeutiges Wunder, und ein paar Zeilen später lesen wir, dass das Volk murrt, weil es in der Wüste nichts zu trinken und nichts zu essen hat. Und man sich eigentlich sagen müsste, wie kann das sein, wo sie doch jetzt dauernd erlebt haben, dass Gott sie rettet. Und da sagt dann Leibowitsch, gerade die Generationen, die später kamen und eben in nachbiblischen Zeiten und die keine Gottesoffenbarung mehr gesehen haben und ja, eigentlich nur noch einen schweigenden, verborgenen Gott haben, das sind die, die nicht von Gott abgelassen haben. Und wenn sie das Leben gekostet hat, hat sie das Leben gekostet. Und ich denke, da ist schon einiges dran, dass auch eben auch nach der Tempelzerstörung, ja, was kann auch jüdische Identität sein, nicht nur noch nach der Tora zu leben, was anderes ist nicht da. Und das kann eben so weit gehen, dass man sagt, dann geben wir unser Leben dafür her. Und das ist vielleicht auch, ich denke, die große Provokation ist auch wirklich von der Mutter zu sagen, was ich erlitten habe, ist schlimmer als das, was Abraham erlitten hat. Denn Isaak ist ja am Leben geblieben, aber meine Söhne sind wirklich geopfert worden. Und das ist natürlich, denke ich, auch schon ein Vorwurf an Gott zu sagen, warum hast du jetzt deinen Engel nicht geschickt, wie du es damals getan hast? Und da gibt es auch noch weitere Erzählungen später in der Zeit des ersten Kreuzzugs, wo ja berichtet wird in jüdischen Quellen zumindest, und auf jeden Fall in Kernwahrheit ist sicher dran, dass da jüdische Väter teilweise ihre Kinder getötet haben, um ihre Zwangstaufe zu verhindern. Und einige der Texte darüber beschreiben das auch wie ein Schlachten Isaaks. Also da ist irgendwo auch schon eine, in gewisser Weise der Versuch, so weit zu gehen und Gott so zu sagen, das ist so schrecklich jetzt, du musst einfach eingreifen. Und es passiert dann trotzdem nicht. Das ist
Bewundern wir diese Leute?
schwere Frage. Grundsätzlich ist das Judentum nicht sehr Märtyrer verliebt, und Selbstmord in jedem Fall gilt eigentlich als Sünde, also als Mord, als eigener Mord an sich selber. Warum auch in die Geschichte, die wir am Anfang hatten, von den Weisen, von den Großen, die sich ins Meer stürzen, ist gar nicht so einfach, das zu rechtfertigen. Und de facto abgesehen, eben also von diesen Midrashim und von Josephus, der von dem Massenselbstmord auf Masada erzählt, und in der Zeit des ersten Kreuzzugs, haben wir so gut wie keine Zeugnisse von jüdischen Selbstmorden in Verfolgungszeiten. Es ist eigentlich schon immer so, dass das Leben heiliger ist und man erstmal versuchen soll, am Leben zu bleiben. Und deswegen darf man ja auch im Normalfall alle Gebote außer Götzendienst, Mord und Unzucht brechen, um am Leben zu bleiben.
Aber auf der anderen
Da ist sicher
Seite.
eine gewisse Spannung da, und teilweise ist auch die Überlegung in der Forschung, dass solches extreme Martyrium auch auftaucht, eben in starken Krisenzeiten, wo irgendwie das Gefühl da ist, das Ende der Zeiten muss kommen, der Messias muss kommen, und ja, man vielleicht wirklich Gott in die Enge drängen will und sagen muss, du musst das jetzt machen.
Ja, aber auf der anderen Seite steht ein Gottesbild, der das von uns erwartet.
In gewisser Weise ja. Und auch noch jetzt, also es ist schon, denke ich, irgendwo die Hoffnung auf die kommende Welt, auf ein Leben nach dem Tod da. irgendwie zu hoffen, dass es doch alles nicht umsonst war. Aber es ist etwas da, einen Gott zu spüren, der einerseits eben seine ausschließliche Verehrung fordert, aber einen nicht notwendigerweise rettet, wenn man sich weigert, von ihm abzufallen.
Ja.
Und das ist ziemlich hart. Ja. Braucht man, glaube ich, nicht versuchen aufzulösen. Chor.
Ja, wenn ich darf, noch eben kurz, woran ich die ganze Zeit denken musste, war die Geschichte bei Abraham, wenn er wegzieht aus dem Land sein Vater. Und da gibt es diese Midrasch, wo er, warum zieht er weg? Weil er im Laden von seinem Vater sitzt, die ein Laden hat von Götzenstatuen. Und dann entsteht ein Streit, weil ein Frau im Laden kommt, und so wird es jedenfalls in der Kinderbibel in Liedern erzählt, die sich auch in Deutschland ausgegeben ist. Dann kommt eine Frau mit einer Torte für das beste Bild, und dann kriegen sie Streit und bleibt nur einer übrig. Und dann sagt er so, dein Vater, ja, weil dein Vater dann sagt, ja, die können doch nichts, die Bilder. Ah, sagt er dann, siehst du, du glaubst auch nicht dran. Also es muss eine andere Weise sein, damit umzugehen. Also es ist eine. Daran habe ich denken müssen, weil wenn die Söhne dann immer sagen von, ja, euer Bilder können nicht hören, können nicht sehen, können nicht laufen, und uns von unserem Gott steht das. Also das ist dann die andere Seite von dieser Geschichte vielleicht, ich weiß nicht.
Also man macht sich über sie lächerlich, aber dann doch nicht so weit, dass man eigentlich sagt, ja, ist doch völlig egal, wir könnten uns auch vor ihnen niederwerfen. Frau Fichtbauer, ist Ihre Hand noch oben? Ja, dann haben wir noch die paar Zeilen von dem letzten Midrasch, können wir, glaube ich, gerade noch kurz ansehen. Zu Vers 21, denn du hast es getan. Denn du hast es getan. Ein Gleichnis von einem König, der eine ehrenwerte Frau heiratete. Er sagte zu ihr: Unterhalte dich nicht mit deinen Freundinnen, leih nicht von ihnen und verleihe ihnen nicht. Nach einiger Zeit zürnte der König über sie und wies sie aus dem Palast heraus. Sie ging zu all ihren Nachbarinnen und sie nahmen sie nicht auf. Und sie kehrte in den Palast zurück. Der König sagte zu ihr: Du hast dein Gesicht vor mir hart gemacht. Und jetzt willst du zurückkehren? Die ehrenwerte Frau sagte zum König: Mein Herr, wenn ich Ihnen Geräte verliehen oder von Ihnen geliehen hätte und ich bei ihr etwas getan hätte oder Sie bei mir, hätten Sie mich jetzt nicht aufgenommen? So sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu Israel: Ihr habt euer Gesicht vor mir hart gemacht. Sie sagten vor ihm: Herr der Welten, hast du nicht in deiner Tora geschrieben, verheirate dich nicht mit ihnen, deine Tochter gib nicht seinem Sohn und seine Tochter nimm nicht deinem Sohn. Wenn wir ihnen verliehen hätten, von ihnen genommen hätten und sie von uns und die Tochter eines von ihnen bei uns wäre und meine Tochter bei ihm, hätten sie mich nicht aufgenommen. Das meint, denn du hast es getan. Das schließt vielleicht auch so ein bisschen den Kreis zu dem ersten Midrasch, den wir hatten mit der Scheidung, die keine Scheidung ist. Und auch hier ein Gott, der irgendwie Israel an sich bindet und keine andere Möglichkeit lässt. Dann aber auch eben in der Stunde der Not keine Alternative da ist. Ja, dazu noch Anmerkungen. Ja, also ich denke, die Klagelieder selber sind ja schon ein sehr starker Text, wie der das Leiden beschreibt. Ich glaube, der Midrasch geht noch mal ein Stück weiter in manchen Dingen und ist vielleicht auch noch pointierter, weil man die Fragen, die an Gott kommen, ich denke, kann sein, dass es nächstes Mal sogar noch ein Stück schärfer wird, denn da sind auch noch im zweiten Kapitel einige Verse, die noch mal besonders auch die Verantwortung Gottes für die Zerstörung bringen. Also es wird so düster bleiben, kann ich schon versprechen. Ja, aber das war bei Klageliedern ja, glaube ich, klar. Bis dahin eine gute Woche.
Danke. Tschüss.